Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schostak. Der Mai ist gekommen und mit ihm das größte kulturelle Ereignis, das Wiesbaden zu bieten hat, die internationalen Maifestspiele. 1896 gegründet als Wiesbadener Festspiele und immer noch und immer wieder ein Anziehungspunkt für weltbekannte und renommierte Akteure sowie für ein hochinteressiertes Publikum, ob international oder regional. Das Festspielprogramm ist opulent. Über 50 Veranstaltungen, Oper, Schauspiel, Ballett, Liederabende, Konzerte, junges Theater. Sie stehen unter dem Motto »Ein Traum von Lust und Freude« aus Verdis Maskenball, mit dem die Maifestspiele am 30. April glanzvoll eröffnet wurden. Es sind die vierten von Uwe-Erik Laufenberg, dem künstlerischen Leiter und Intendanten des Hessischen Staatstheaters Wiesbaden, und wir haben uns vor dem Start mit ihm über die Stimmungslage unterhalten, gemeinsam mit dem Dramaturgen Wolfgang Behrens. Das Motto der diesjährigen Maifestspiele heißt »Ein Traum von Lust und Freude«. Aber manchmal ist die Realität eine andere und manchmal wahrscheinlich auch albtraumhaft, wenn man sich als Theaterdirektor bestimmten Herausforderungen gegenüber sieht.
Ja, die Albtraum, sind vielleicht Albtraum. Da, aber trotzdem im Mai ist es ja so, dass es in Wiesbaden alles aufblüht und besonders schön ist und wir natürlich auch nicht nur die, sagen wir mal, dunklen und schrecklichen Seiten unseres Daseins betonen wollen, sondern auch durchaus uns den Dingen widmen, die schön, erheiternd und lebensbejahend sind. Nun ist dieses Zitat allerdings aus Verdis Maskenball und das ist natürlich ein sehr bipolares Werk. Da gibt es nämlich die hellen und die schönen Seiten. Also eigentlich fußt das ja auf einem Libretto, wo Gustav III. Von Schweden sich unglaublich eingesetzt hat für Kunst, für Literatur, für Musik. Er hat ein neues Opernhaus gebaut. Er hat sogar demokratische Prozesse in Gang gesetzt, die der Adel allerdings nicht sehr gerne gesehen hat. Und in all diesen Dingen, die er wirklich verwirklicht hat, hat er dann durch eine politische Intrige oder Sie können auch sagen durch politische Reaktion diesen besagten Traum von Lust und Freude sehr jäh fallen hat lassen müssen, indem er nämlich ermordet wurde in dem Opernhaus, das er selber gegründet hat. Also das erzählt schon alles zwischen Oper und Politik. Die Oper ist eigentlich dafür zuständig, diese Feste, diese Träume, dieses ganz besonders große Erlebnis herzustellen. Aber wenn es den Mächtigen denn contre-coeur geht, dann kann es auch ein sehr gefährliches Medium werden. Das ist im Prinzip die Spanne, in der unser Motto und unsere Eröffnungsoper diesmal Giuseppe Verdi steht, weil Giuseppe Verdi ist eben nicht nur ein populärer Opernkomponist, sondern ein wirklicher politischer Kopf seiner Zeit gewesen und bestimmt eins der Kunstwerke, sein Gesamtwerk, die am deutlichsten die humane Botschaft in die Welt versendet.
Wie politisch Giuseppe Verdi mit dem Maskenball ist, zeigt sich natürlich auch daran, dass das, was Uwe Laufenberg eben erwähnt hat, dass der das Attentat auf Gustav III., dem Libretto, eigentlich zugrunde liegt, damals nicht so über die Bühne gehen konnte zu Verdis Zeiten. Und das wurde dann, damit es weit weggerückt wird von den europäischen Verhältnissen, nach Boston verlegt. Und es ist dann auch kein Herrscher mehr, kein absolutistischer Herrscher, sondern es ist der Gouverneur von Boston, der dann ermordet wird. Das heißt, man hat im Maskenball ganz klar politische Komponenten und trotzdem hat man natürlich auch das Fest und Theater soll ja auch immer ein bisschen Fest sein.
Aber um nochmal auf dieses schöne Bild zu kommen, von Albträumen sind Sie nicht geplagt in Bezug auf die Maifestspiele, das Programm, die Finanzen. Da gibt es ja noch ein paar Dinge, über die wir uns unterhalten wollen.
Nein, die Maifestspiele sind erstmal eine sehr schöne Ergänzung zu unserem Jahresprogramm und das ist hier am Hessischen Staatstheater in Wiesbaden diese Maifestspiele und dann dieses Jahr, alle zwei Jahre finden sie statt, dann auch noch die Biennale gibt, ist natürlich schon ein besonderes Zeichen, dass hier in Wiesbaden, in Hessen, die Künste sehr ernst genommen werden, sehr breit aufgestellt sind und dass man die Traditionslinien, die Maifestspiele sind ja eins der ältesten Festivals der Welt, kann man sagen, durchaus ernst genommen werden. dass es da die Politik immer wieder braucht, neue Anstöße zu kriegen, neue Anregungen, oder dass man manchmal so in das Tal der Vergessenen gerät, in dem einfach 20 Jahre an dem Etat gar nichts gemacht wird, sondern man wird immer so heimlich ein bisschen runtergeschrumpft, weil man sagt, ja, geht ja doch. Das sind halt politische Pendelbewegungen, denen man dann eben entgegenkommen beziehungsweise denen man entgegenwirken muss. Ich halte das was für Normales und nicht was, daraus kann ich keine apokalyptische Stimmung beziehen. Also das ist nicht so schlimm, sondern das ist eher normal.
Sie haben gerade erwähnt, Wiesbaden ist das älteste Festival, in Deutschland zumindest, das Mehrspartenfestival. Bedeutet Ihnen das etwas?
Ja, das ist über die Zeit ja sehr verschieden gewesen. Also im Kaiserreich war das gesettelt als ein, kann man eigentlich auch sagen, politisches Festival, weil sich der Hof hier in Wiesbaden und am Rhein befand. Und dahin hat man dann auch beträchtliches des Kulturlebens hingelegt. Man hat für damals sehr, sehr viel Geld bedeutende Künstler eingekauft. Man hatte einen absolut hochwertigen Fundus und ein Kulissenlager, was eins der teuersten und besten der Welt war. Das ist bezeichnenderweise dann nach dem Ersten Weltkrieg auch noch abgebrannt hinterher, sodass also die historische Dimension eigentlich auch noch verloren ging. Wie überhaupt nach dem Ersten Weltkrieg dieses ganze System ja im Grunde genommen untergegangen ist. Dann hat so Gau-Festspiele, die an Richard Wagner orientiert waren, in Richtung 30er Jahre gegeben. Und dann hat es eben nach dem Zweiten Weltkrieg, wo das Theater ja auch eine Bombe abgekriegt hat, aber trotzdem steht der historische Bau ja wieder da, diese internationalen Maifestspiele gegeben mit einer Orientierung Richtung Osten, Richtung was hinter dem Eisernen Vorhang passiert und dass man da versucht hat, Verbindungen herzustellen. Wobei, ich habe jetzt eins übersprungen, 1950 war vielleicht das opulenteste Festival hier im Mai, weil da wurde die Wiener Staatsoper, die Pariser Oper, London Covent Garden, Ballett aus Berlin und aus Zürich, also da war für 1950, wenn man das heute bepreisen würde, sicherlich das teuerste Festival, was hier in Wiesbaden überhaupt stattgefunden hat. Dann hat es diesen anderen Weg gegeben Richtung Osten. Und jetzt gilt es darum, diese Maifestspiele wieder als was Besonderes aufzustellen, wie Sie schon gesagt haben, Spartan Thailand, also hochwertige Opernaufführung, die mit der Eröffnungspremiere beginnen, dann mit Othello am nächsten Tag die nächste Verdi-Oper präsentieren. Später dann kommt nochmal Götterdämmerung, Arabella, Liebesdrang mit Pretty Ende dazu. Die Götterdämmerung übrigens, die letzte Vorstellung jetzt vom Ring, die man erstmal für die nächste Zeit sehen kann. Und Arabella mit der wunderbaren Maria Bengtsson in der Titelrolle. Das und der Fliegende Holländer kommt auch noch dazu. Das heißt also, sind diese tollen besetzten Opernfestspiele, Opernereignisse, dann kommen dazu wichtige Schauspielaufführungen. Vielleicht sollten wir dann auch gleich was zu Das achte Leben von Nino Haratischvili.
Haratischvili.
Haratischvili, Dankeschön sagen, sag du doch mal.
Haratischvili.
Haratischvili. Nino Haratischvili.
Nino Haratischvili, ja, das ist eine Autorin mit georgischem Hintergrund, die aber auf Deutsch schreibt und vor ein paar Jahren einen sehr großen, umfangreichen Roman, der als Favorit für den Deutschen Buchpreis gehandelt wurde, vorgelegt hat. Lustigerweise ist sie dann gar nicht auf die Longlist des Buchpreises gekommen, aber das tut der Qualität des Romans keinen Abbruch. Und Jette Steckel hat jetzt mit einem exzellenten Schauspielerensemble am Thalia Theater Hamburg eine Theaterfassung dieses großen Romans erarbeitet. Ein Familienroman, in dem quasi die Geschichte Georgiens als Hintergrund einer großen Familiengeschichte dient. Und das Ganze ist auch mit einem tollen Bühnenbild, weil die Darsteller quasi in diesen 4 oder 5 Stunden, die das dauert, immer an einem riesigen Teppich knüpfen. Und das wird auch jenseits der schauspielerischen Leistung, glaube ich, optisch ein großes Ereignis werden.
Das achte Leben von Nino Haratischvili ist morgen am 8. Mai um 18.30 Uhr im Großen Haus zu sehen. Für Laufenberg ebenfalls ein Highlight der Festspiele, die Aufführungen von Who is Happy in Russia mit dem Ensemble des Gogol Centers Moskau in der Inszenierung von Kirill Serebrennikov, die letzte Woche zu sehen waren. Derzeit steht der politisch unliebsame russische Regisseur wegen eines Verfahrens gegen ihn unter Hausarrest. Laufenbergs leise Hoffnung, Serebrennikow könne doch noch kommen, hat sich leider zerschlagen. Kurze Pause mit Musik aus dem Maskenball von Giuseppe Verdi. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde. Thema heute die Maifestspiele in Wiesbaden. Und dazu äußern sich Dramaturg Wolfgang Behrens und Intendant Uwe-Erik Laufenberg. Gibt es etwas Maifestspiel-Spezifisches, was man sagen könnte? Also, dass Sie ganz bestimmte Schwerpunkte haben setzen wollen.
Nein, also das, was wir jetzt vorgestellt haben, also eben die unterschiedlichen Medien, Oper mit großen Aufführungen, Schauspiel mit wichtigen, auch opulenten, auch großen Schauspieler zeigenden Aufführungen. Dazu kommt ja noch Tod eines Handlungsreisenden aus dem Deutschen Theater mit Ulrich Mattes und mit Dagmar Manzel, Glückliche Tage. Und in Wie geht es immer so weiter, wird Peter Simeonicek mit auf der Bühne stehen. Das ist aber auch ein Abend zwischen Schauspiel, Lesung und Musik. Also diese Medien unterschiedlich zu bedienen und das also eben, dazu kommen natürlich noch die großen Tanzgastspiele, die Liederabende, die junge Woche, einfach zu zeigen, dass das Theater in seiner ganzen Bandbreite die ganze Welt erzählt. Das ist uns eigentlich wichtig und dass wir auch keine Verengung oder Verkürzung auf jetzt nur eine Ästhetik oder nur eine Handschrift oder nur eben einen Ausschnitt von Welt und Kunst zeigen, sondern wir wollen so breit aufgestellt wie möglich sein in den Maifestspielen und so viel in den 30 Tagen, in den 31 Tagen, so viel von Welt und Kunst und Theater und Erlebnis und Schönheit und Aufbruch zeigen, wie es nur irgendwie geht.
Sie haben mal gesagt, Sie mussten lernen, dass hier in Wiesbaden das Schöne, Unterhaltsame nicht fehlen darf. Bezieht sich das auch auf die Maifestspiele?
Ach, ich weiß nicht, was ich da gesagt habe. Wahrscheinlich habe ich das an einem Moment gesagt, als ich wieder gefragt wurde, warum die Münchner Kammerspiele mit Rolf Beusen und Thomas Holzmann nicht wieder dabei sind.
Ist das das Schöne, Unterhaltsame?
Ja, anscheinend ist das jedenfalls in Erinnerung stecken geblieben und sind beide schon tot. Und die Münchner Kammerspiele haben sich mittlerweile völlig anders ausgerichtet. Also die Münchner Kammerspiele sind eher mit unserer Biennale zu vergleichen. Und das, was wir jetzt von den Münchner Kammerspiele einladen könnten, sehen wir eigentlich alles, vielleicht sogar besser, auf der Biennale. Also insofern haben sich die Welten halt auch ein bisschen verschoben. Auch das, wie das Sprechtheater in Deutschland im Moment funktioniert, ist halt eben nicht mehr das an die großen Schauspieler orientierte Sprechtheater mit Klassikern, wie man das hier eben noch vor, sagen wir, 15, 20 Jahren gerne gesehen hat. Und dann haben wir uns auch in den Maifestspielen getraut, andere Formate zu zeigen. Und dann sieht man immer, dass die Leute zum Teil erstmal erschreckt, dann vielleicht auch erheitert sind. Oder dann bei dem letzten Schauspiel mit Fritsch von der Volksbühne, die sich ja auch jetzt schon wieder völlig umgestülpt hat, dass auch Leute sich für Verrücktes und Absurdes durchaus begeistern lassen. Aber es gibt immer doch Erwartungen an die Maifestspiele, dass sie dann so schön sind, wie man sie in Erinnerung hat und wie sie zu irgendeiner Zeit waren, die es eben im Grunde genommen gar nicht mehr gibt. Und dieses nostalgische Gefühl kann man manchmal durchaus auch auf dem Theater entsprechen und dem auch wieder was geben. Aber im Grunde genommen müssen wir natürlich immer lernen, dass die Welt sich dreht und dass sie sich jeden Tag erneuert und dass wir unser Leben jeden Tag wieder neu aufs Spiel setzen, um das mit einer Theatermetapher zu sagen.
Klar, ich habe nur eben gestutzt, weil ich das gelesen habe von Ihnen, dass Sie das lernen mussten angeblich.
Ich habe ja immer gerne auf Wiesbaden auch geschimpft. Wiesbaden ist Spießbaden oder das ist der Ort, wo immer Sonntagnachmittags ist und es hat ein besonders konservatives Publikum und so weiter und so fort. Da habe ich mich am Anfang immer gegen gewehrt. Dann habe ich eine Phase gehabt, da habe ich mich halt dran gewöhnt und jetzt bin ich darüber weg und denke, diese Kategorisierungen sind eigentlich alle blödsinnig. Die Leute sind überall die Leute und das Publikum ist das Publikum und es interessiert mich auch nicht, ob es ein altes oder neues Publikum ist. mich interessiert eigentlich nur, dass das Publikum kommt, um was zu erleben, um die Augen und die Ohren aufzumachen. Und wir haben hier in Wiesbaden sehr häufig, eigentlich allermeistens, einen Riesenapplaus am Schluss der Aufführung. Wir haben ein total begeistertes Publikum. Und deswegen will ich, was die Erwartungshaltung angeht, oder sagen wir mal so, was diesen konservativen Ruf des Wiesbadeners an sich angeht, gar nicht so sehr hinterherreden. Erst recht nicht in Zeiten, wo wir jetzt also diese Maifestspiele vorstellen und dann gleich mit der Biennale so eins der modernsten Festivals, die es überhaupt auf der ganzen Welt gibt, hinterher schießen. Da werden wir uns nämlich um Wasteland kümmern, also um Hinterland, um Leute, die sich abgehängt fühlen, und werden das Theater umwidmen als böse Utopie. Bad News heißen, haben die ja darüber geschrieben, was passiert, wenn es das Theater dann nicht mehr gibt, sondern wenn dann hier Lebensmittelläden und Parkhäuser einziehen. Und insofern trauen wir uns hier in Wiesbaden Sachen, die überall auf der Welt stattfinden könnten und die Wiesbaden eigentlich zu einer großen internationalen Szene machen.
Aber vielleicht könnte man auch da noch was hinzufügen, nämlich dass das Publikum als so eine amorphe Masse gibt es ja gar nicht, und jede Form von Veranstaltung, jede Form von Kunst muss sich ja auch das eigene Publikum erst erschaffen. Und natürlich gibt es ein bestimmtes Segment des Publikums, das vielleicht auch bestimmte Sachen fordert, und zu einem Teil gibt man sie natürlich auch. Aber wir haben zum Beispiel neue Formate, jetzt nicht innerhalb der Maifestspiele, aber innerhalb des Schauspiels an diesem Haus zum Beispiel. Ein Format, das heißt Kunstgefixe, das hat mit 20 Leuten angefangen. Das ist eine quasi Improvisationsgeschichte von den Schauspielern, die sind völlig frei, können machen, was sie wollen. Am Anfang, wie gesagt, 20 Leute sitzen da und man denkt, naja gut, es gibt halt kein Publikum für diese Sache. Mittlerweile rennen die in die Wartburg und wollen dieses Kunstgefixe sehen, weil sich das einfach rumspricht, und man sieht dann, natürlich gibt es ein Publikum für die Sachen, und man muss es bloß an den entsprechenden Stellen abholen, damit es auch kommt.
Zu den Maifestspielen, wie hoch muss denn der Glamour-Faktor sein?
Ja, das ist ja, kommt ja immer darauf an, was man unter Glamour-Faktor versteht. Also es ist, hinter vielen Aufführungen wird es sowas wie einen Empfang geben, ein Buffet für die Künstler schon, die hier zu Gast sind. Aber auch hier die Stadt Wiesbaden und auch das Land Hessen lässt sich ja nicht lumpen, möchte gute Gastgeber sein und möchte auch mit denen dafür Verantwortlichen, mit denen, die dem Theater und der Kunst und der Politik nahestehen, diese festlichen Momente dann hinterher begehen. Und die sind aber auch sehr unterschiedlich. Also zum Teil findet es natürlich im großen Foyer statt, zum Teil auf der Hinterbühne, zum Teil jetzt im Voreröffnung des alten Café Wagners, was jetzt in Zukunft das Theatercafé sein wird. Hans Reitz wird da jetzt für die Maifestspiele rund um die Uhr aufmachen und wird die Leute für jede Tageszeit dort besonders betreuen und bespaßen und Möglichkeiten geben, das also eben ganz festlich zu machen. Natürlich wird es zur Eröffnung für den Maskenball auch einen roten Teppich geben und angestrahlte Säulen und alles, was dazu braucht. Und wir hatten ja im letzten Jahr mit dieser Möglichkeit, hier hinten auf Sonnenschirmen im Park zu sitzen und da auch Übertragungen aus dem Ring zu hören, auch schon wieder Möglichkeiten, die auch besonders sind und die man auch besonders eben im Mai und in Wiesbaden haben kann. Alles das zusammen gehört eigentlich zu dem, was wir uns unter Festspielen, Festlichkeit, ein besonderes Erlebnis vorstellen.
Gehören dazu auch glamouröse Aufführungen von glamourösen Theatern und glamouröse Sänger?
Ja, da, glamourös ist wieder, das ist so ein Begriff, denke ich an Hollywood oder irgendwas. Also,
ja, ein bisschen was ist schon dran.
Ja, also wenn Sie die besten Sänger der Welt möglichst in Aufführungen sehen, die, wo die Rollen spielen, die einen bewegen, dann ist es vielleicht glamourös, aber es ist vor allen Dingen auch wahrhaftig. Glamourös und wahrhaftig scheint ja ein Gegensatz zu sein, aber die Kunst, die uns interessiert, sucht eigentlich nach Wahrhaftigkeit, nach einem großen Erleben, nach etwas, was das Leben wirklich darstellt. Und wenn das Glamouröse das sein soll, was diese Lebensadern eher verdeckt oder eher wegmacht oder schönt, dann interessiert mich das Glamouröse überhaupt nicht.
Da würde ich zustimmen. Ich glaube, dass der das glamouröse, also ein glamouröser Schauspieler zum Beispiel, das gibt es in dem Sinne nicht. Es gibt einen großen Schauspieler und der ist groß aus dem Grund, weil er eine bestimmte Qualität abliefert, die Uwe Laufenberg jetzt mit Wahrhaftigkeit bezeichnet hat. Aber also ich glaube, an sowas wie Glamour, um des Glamours willen, da besteht am Theater kein großes Interesse.
Das Programm ist vielfältig, wir haben es schon vernommen. Und neben den großen Opern und den großen Namen treten auch weniger bekannte Ensembles auf. Die Osttiroler Musikbanda Fra Nui etwa, die mit unterschiedlichen Musikgenres experimentiert. Wir hören eine Sequenz aus ihrem Wunderhorntanz. Und hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und Uwe-Erik Laufenberg, dem wir jetzt leider eine unangenehme Frage stellen müssen. Kommen wir doch mal zu den Finanzen, nämlich zur Programmgestaltung angesichts der Finanzsituation. Also Sie haben ja auch für die Mai-Festspiele dann ein Etat. Kann es dann sein, dass der geschäftsführende Direktor Bernd Fülle zu Ihnen kommt und sagt, Uwe, dein Programm ist wunderbar, aber wir können das nicht finanzieren, du musst abspecken?
Naja, also wir haben die 31 Tage zur Verfügung, wir haben das große Haus, wenn wir Gastspiele haben, meistens dann doch für 2 Tage einen Tag zu, damit wir das da aufbauen können. Also insofern ergibt es ein Schema. Dann haben wir mehr als die Hälfte des Etats, also der Etat ist so etwa 1,6 Millionen und mehr als die Hälfte, das heißt so weit mehr als 800.000 müssen wir selber an der Kartenkasse einspielen. Insofern ist das jetzt ein Risiko, ob sie das immer schaffen, ob sie das mit allen, was wir eben in der großen Breite anbieten, wirklich umsetzen. Dazu kommt ein Stadtzuschuss, der liegt im Moment so bei 670.000 Euro. Und dann kommt noch ein bisschen was vom Land und dann kommt ja noch unser Förderkreis, der immer sehr fleißig sammelt und dieses Jahr rechnen wir mit etwa 100.000, vielleicht auch ein bisschen drüber, die auch noch dazu geben. Und das ist dann der Etat, der es ausmacht. Man hat früher auch sehr große Operngastspiele gemacht. Das gehörte mit zur Tradition. Die Sinnhaftigkeit, das Geld dort auszugeben, ist zu befragen. Ich habe mich dann lieber auf besondere Projekte in der Oper gestürzt, wie zum Beispiel die Soldaten von Zimmermann. Oder wenn wir demnächst eine Auftragsoper in Auftrag geben oder andere sehr spezielle Sachen machen. Dazu gehört aber übrigens der Maskenball auch, weil wir dafür ganz tolle, auch nicht billige italienische Sänger brauchen. Und das ergibt im Prinzip, wo das Geld ausgegeben werden kann. Bei den Schauspielinszenierungen und bei den Ballettgastspielen ist es im besten Fall, dass es sich auch wiederum durch die Einnahmen ganz gut wieder einfährt. Bei dem ganzen anderen Programm, angefangen von der Jungen Woche bis zu den Liederabenden, zu den vielen Randveranstaltungen, braucht man eben ein Etat, wenn man das nicht alles an der Kasse wieder reinholen kann. Und insofern ist das alles so eine Mischrechnung und man muss eigentlich versuchen, damit geschickt umzugehen. Der Punkt ist halt, dass die Stadt Wiesbaden also seit 2000, ist jetzt 18 Jahre her, eher immer Geld weggenommen hat und nichts draufgelegt haben. Wenn Sie sehen, was in den letzten 18 bis 20 Jahren an Inflationsrate war, dann fehlen im Grunde genommen jetzt sowas wie 300.000, 400.000 Euro, die an der Substanz dieses Festivals wirklich nagen. Denn wenn man das so weitermacht, ist es irgendwann, kann man ja sich ausrechnen, weg, dann ist es nicht mehr da. Die Kulturpolitiker vor allen Dingen, aber auch die anderen Politiker in Wiesbaden sind sich aber, glaube ich, dessen bewusst. Jetzt wird ja ein neues Forum geschaffen, nämlich die
Kulturbeirat.
Wie weit das dahin dann abgeordert wird und der Kulturbeirat darüber entschließt, ob Wiesbaden noch Mai-Festspiele haben will oder nicht, wird man sehen. Aber die Signale aus der Stadt und auch aus dem Land letztendlich sind ja deutlich da, dass die Mai-Festspiele zu Wiesbaden gehören. Und dann wird man sie, glaube ich, auch in Zukunft wieder dementsprechend ausstatten müssen, damit man auch international vor den Mai-Festspielen schreiben kann.
Haben Sie schon auf etwas verzichten müssen?
Ja, schon, natürlich. Ich meine, es gibt Gastspiele, die eine gewisse Größenordnung haben, die wir dann unter den Gegebenheiten auch dann nicht umsetzen können. Sowas gibt es schon.
Ganz konkret
würde ich jetzt wieder über Aufführungen reden, die dann andere Leute wieder sagen, ja, ist doch gut, dass es nicht gekommen ist, deswegen nenne ich das nicht. Aber es gibt sicherlich Stücke, die wir uns im Moment so nicht leisten können. Und In der Zukunft sollte das Festival doch wieder so sein, dass wir uns eigentlich im Grunde genommen alles leisten können und dann wirklich auswählen, was wir denn zeigen und wie viel teure und etwas preiswertere Sachen wir in den Ausgleich setzen, ist ja dann immer eine Abwägungssache der finanziellen und der künstlerischen Art. Also insofern denke ich, wenn man uns ein bisschen wieder anschließt zu dem, was dieses Festival vor 20 Jahren war, können wir auch ein uneingeschränkt gutes Programm machen.
Wenn Geld keine Rolle spielen würde, welches Programm würden Sie dann gerne machen?
Ich würde dann vielleicht mehr selber in die Produktion gehen oder würde mit den Leuten, die eben von außen kommen, wieder überlegen, ob man für Wiesbaden nicht Sachen kreiert. Weil wenn man hier Sachen neu rausbringt, hätte man mehr Aufmerksamkeit auf die Künstler, die wir hier haben, auf die Stadt Wiesbaden, auf diesen Ort. Und Sie wissen, alle anderen großen Festivals produzieren natürlich selbst. Die Maifestspiele produzieren quasi zur Eröffnung etwas und dann eigentlich ist es ein Gastierbetrieb. Aber ob man jetzt dahin steuern sollte, dass man die Maifestspiele zu einem produzierenden Festival macht, bin ich mir unsicher, weil wir natürlich übers Jahr mit unserem Haus schon so viel produzieren. Und insofern sind die Maifestspiele, so wie unser Haus das ganze Jahr funktioniert, eine ideale Ergänzung. Also insofern würde ich gar nicht darauf plädieren, dass wir jetzt den Etat der Salzburger Festspiele kriegen und damit dann hier die Maifestspiele gestalten, weil vielleicht wäre das für diese Stadt und für diese Region auch eine Überforderung.
Immerhin gibt es noch eine tatsächliche Premiere, nämlich nicht bei uns im Haus, aber als Co-Produktion, immerhin mit den Maifestspielen im Schlachthof, die moderne Oper vom Ende der Unschuld. Und das sollte man auch nicht vergessen, zumal es wiederum ein Zeichen in die Stadt ja setzt, dass man mit Kooperationen präsent ist und da auch interessiert ist.
Also Kamerad Danova ist eben ein Engagement von Kretschmer. Und das ist toll, dass so ein bürgerliches Engagement es gibt. Also es ist nicht wenig Geld, was die wirklich zur Verfügung stellen, um dann auch wirklich neue Musik zu präsentieren. Eine neue Oper, die auch wiederum von Stefan Pfeiffer, die wiederum auch ein wichtiges politisches Thema hat, um Bonhoeffer. Widerstand in finstersten Zeiten und wie man in diesen Zeiten ein Mensch bleibt mit dem Glauben daran, dass die Ideale, für die man lebt, wirklich nachhaltig und positiv in die Welt senden können.
Ich wüsste von Ihnen gerne, wie ist es zu dieser Zusammenarbeit gekommen?
Herr Kretschmer hat die angeboten und wir arbeiten ja über das Jahr auch in verschiedensten Formationen mit ihm zusammen. Und insofern fanden wir es auch eine gute Idee, das im Schlachthof zu machen. Im Schlachthof haben wir im ersten Jahr versucht zu kooperieren, haben aber gemerkt, dass unser Publikum da nur sehr schwer hinfindet. Wenn das in diesem Jahr besser funktioniert, würde mich das sehr, sehr freuen. Also es ist sowieso so, auch wir haben mit dem Kurhaus co-produziert. Auch da haben wir gemerkt, wenn die Konzerte bei uns im Haus stattfinden, dann sind sie gut besucht. Wenn sie da stattfinden, dann werden sie doch irgendwie als was Fremdes angenommen. Insofern haben wir im Grunde genommen die Maifest-Spielprogramm wieder ganz auf unser Haus bezogen. Also haben wieder gesagt, wir bleiben mal hier in dem Haus. Aber wir haben ja das andere Festival, was ich Ihnen ja schon erwähnt habe, die Biennale, die das genau andersrum machen. Also insofern ist das auch wiederum eine Ergänzung. Aber die Maifest-Spiele funktionieren am besten bei uns im großen und kleinen Haus, in unseren Räumen, im Foyer, in dem Studio und so weiter.
Mit der Camerata Nuova haben Sie noch in einer anderen Weise zusammengearbeitet und tun es noch, und zwar bei dem Projekt Opera Tasting. Das heißt, jungen Flüchtlingen, die Interesse haben an Opern, soll die Gelegenheit gegeben werden, Opern zu sehen und sich auch mit Darstellern, Sängern zu unterhalten. Wie klappt das Ihrer Meinung nach?
Das klappt hervorragend, wobei man sagen muss, der Kretschmer hat verschiedene solcher Programme aufgelegt. Dies mit den Flüchtlingen, und da sind vor allen Dingen sehr viele Syrer dabei, ist das eine. Aber der hat das genauso aufgelegt für junge Manager, die eigentlich es nicht schaffen, bei ihrem Arbeitsprogramm überhaupt in die Oper zu kommen, und macht für die Einführungen und kommt dann mit 15 bis 20 Leuten, die eigentlich schwer im Arbeitsleben stehen, und versucht, denen Oper nahe zu bringen. Ich finde all dieses Engagement, also wirklich zu zeigen, dass Oper etwas
vielleicht für viele Leute was mit Schwellenangst zu tun hat oder mit irgendeiner Kunstfertigkeit, die scheinbar mit ihrem Leben nichts zu tun hat. Und wenn sie dann damit konfrontiert werden, sie doch sehen, was das Besonderes mit ihrem Leben machen kann. Das finde ich ein so hervorragendes Engagement. Und ich finde es auch so toll, dass das wirklich auf alle möglich erdenklichen opernunerfahrenen Mitbewohner dieses Planetens ausdehnt, dass ich das wirklich sehr besonders finde und bin oft ganz gerne und ganz oft dabei, Leute kennenzulernen, denen ich hier im Theater noch nicht begegnet bin und von denen man das Gefühl hat, denen möchte man doch immer öfters begegnen. Wobei ich auch immer sage, das heißt nichts gegen unser altes Publikum oder unser fest angestammtes Publikum, was schon weiß und immer gerne in die Oper geht. Da soll sich keiner verdrängt fühlen. Aber es ist doch schön, wenn Leute auch das für sich erobern können, die im Traum dann noch nicht dran gedacht haben, einmal über diese Schwelle zu gehen.
Wollen Sie dazu noch etwas sagen, wie man das hinkriegt, noch mehr Leute, die bisher nicht im Theater waren, dafür zu interessieren?
Ja, also ich finde immer, wenn wir haben eine Platzausnutzung von 86%. Es wäre schön, wenn wir über 90% haben. Aber dann muss ich ehrlich sagen, das Publikum, das da ist, ist da. Und Leute, die ich ansprechen kann, die noch nicht kommen, die ich versuchen kann einzuladen, kann ich machen. Aber im Grunde genommen sehe ich es gar nicht als meinen Hauptauftrag an, das Publikum auszuwechseln oder zu sagen, ich muss Leute, die lieber ins Fußballstadion gehen, unbedingt davon überzeugen, dass die Oper noch besser ist als das Fußballstadion. Ich bin zwar davon überzeugt, aber von mir dürfen die auch gerne ins Fußballstadion gehen, dann ist auch gut. Also ich bin nicht so missionarisch unterwegs, missionarisch schon, was den einzelnen Abend angeht, aber nicht so, dass ich denke, wir haben in einer Stadt mit fast 300.000 Einwohnern über 300.000 Zuschauer. Das ist ungewöhnlich viel. Das schaffen auch die Großstädte nicht, also einen so großen Schnitt an Zuschauern mit dieser Stadtgröße zu haben. Also ich sage nicht, dass man da sich zufrieden geben muss, um Gottes Willen. Man muss immer wieder neu gucken, dass man Themen findet, die die Leute interessieren. Aber man muss auch nicht immer so tun, als wenn es jetzt heißt, wir spielen für einen gesellschaftlichen Anteil von Leuten, denen man das nicht mehr gönnt, dass man für sie Geld ausgibt. Also das ist mir total unverständlich. Auch wenn ich dann höre, ja, der Migrationsanteil unseres Programms würde nicht dem der Bevölkerung entsprechen, da kann ich nur denken, ja, meine Güte, wir erzählen von unserem Leben, wir erzählen von unserer Tradition, wir erzählen von unseren Werken, unseren rede ich jetzt mal von den Deutschen. Und wenn die Migranten dazu eingeladen werden, sich auch daran zu beteiligen, ist das doch ein gutes Angebot. Ich muss doch jetzt nicht mich damit beschäftigen, dass ich auch alle türkischen Klassiker hier auf die Bühne bringe. Das sehe ich nicht als meine Verpflichtung an.
Klare Worte des Intendanten. Soweit Uwe-Erik Laufenberg. Auf dem Maifest-Spielprogramm steht immer eine Wagner-Oper, so will es die Tradition. In diesem Jahr sind es sogar drei, der Fliegende Holländer, Tannhäuser und die Götterdämmerung. Der Fliegende Holländer ist eine Wiederaufnahme in der Regie von Michiel Dijkemar. Der holländische Regisseur wird noch in einer anderen Produktion in diesem Monat vertreten sein, davon gleich mehr. Nach einer kurzen Pause mit einem Stück aus, natürlich dem Holländer. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und dem Thema Maifestspiele. Am Monatsende zum guten Schluss ist eine Oper zu hören, die etwas aus dem gewöhnlichen Festspielrahmen herausfällt. Sie heißt Ende der Unschuld, eine Komposition von Stefan Pfeiffer, 2013 aufgeführt in Hamburg. In Wiesbaden ist eine Kammerversion zu hören, die extra für die Maifestspiele geschrieben wurde. Die Oper erzählt vom Widerstand und von verzweifelten Menschen, die sich einem Retter anvertrauen, der sich als Diktator entpuppt. Ein hochaktuelles politisches Thema nach Motiven aus dem Leben und Denken des deutschen Widerstandskämpfers und Theologen Dietrich Bonhoeffer. Regie führt bei dieser Aufführung, die im Schlachthof gezeigt wird, der vorhin schon erwähnte Michiel Dijkemar. Initiator des Ganzen ist der Verein Camerata Nuova, ein Verein, der den Opernregiepreis, einen Nachwuchswettbewerb für Opernregisseure, gegründet hat. Sein Vorsitzender ist Armin Kretschmer. Ihn hatte Ende der Unschuld bei der Uraufführung 2013 nachhaltig beeindruckt.
Ja, sie hat mich beeindruckt, weil es war ein Auftragswerk an einen jungen hessischen Künstler. Das war seine erste Oper. Und diese Oper fand ich herausragend, weil sie mehrere Vorteile bietet für den noch nicht so ganz eingeweihten Opernkenner. Denn moderne Opern, dahinter vermutet man sofort Atonalität, eine Musik, die kaum zu verstehen ist, auch vielleicht Handlungsläufe, die kaum zu verstehen sind. Und Herr Peiffer hat es fertiggebracht, alle Musikarten von der frühen Musikgeschichte, von den alten Psalmsängen bis heute zur Atonalität in eine Oper unterzubringen. Und es wird jedem, der diese Oper besucht, leicht fallen, die Handlung zu verfolgen, und er wird feststellen, dass Herr Peiffer eine Musiksprache gefunden hat, die jeden einzelnen Handlungsaspekt ganz besonders unterstreicht und herausstellt.
Und die Camerata Nuova tritt als Produzent auf, also verantwortlich für die Produktion, und zeigt im Rahmen der Maifestspiele diese Produktion im Schlachthof.
Ja, die Camerata Nuova möchte eigentlich mit dieser Aufführung zwei Dinge zeigen. Einmal zeigen, dass man auch heute noch Opern aufführen kann, die Politik behandeln, denn die meisten Opern werden ja so als Anekdoten menschlicher Gefühle dargestellt, Liebe, Hass, Wut, Trauer, aber es geht, wenn man jetzt mal von irgendwelchen Porträtopern absieht, wie Don Carlo oder Othello, wo dann einzelne große Persönlichkeiten auf der Bühne nachgestellt werden. Hier wollten wir eigentlich mal zeigen, dass auch eine Oper noch aktuelle politische Themen behandeln kann, denn die Themen von Wasserknappheit und Staudammbau ist ja ein tagespolitisches Thema, wenn man nur daran denkt, dass in Äthiopien auch wieder ein Staudamm geplant ist, der Ägypten praktisch das Wasser abgräbt, oder dass in China Mammutstaudämme gebaut werden, die ganze Kulturflächen unter Wasser setzt. Das sind tagespolitische Probleme und die sind hier in einer Oper eingekleidet. Das war das eine, was wir zeigen wollten, dass Oper nicht nur Unterhaltung ist, sondern dass Oper Politik darstellen kann.
Und das fehlt im normalen Maifestspielprogramm? Oder warum fehlt?
Das will ich nicht sagen, dass es fehlt.
Warum fühlt ihr euch dafür zuständig?
Wir meinen, dass es einem Festival wie den Internationalen Maifestspielen, was man ja nicht vergessen sollte, das älteste deutsche Theaterfestival ist, sondern dass man solche Festivals auch nutzen sollte, um mal völlig neue Wege zu gehen. Denn nach meiner Definition ist ein Festival das nicht Alltägliche. Und deswegen sollte dann auch in einem solchen Festival eine nicht alltägliche Oper gezeigt werden. Und nicht alltäglich sollte diese Oper auch deshalb sein, weil es wird ja Land auf, Land ab immer geklagt über knappes Geld und dass die Opernhäuser ja schließen müssen oder Sparten einstellen müssen. Und da wollten wir einmal zeigen, dass man auch im Opernbetrieb das versuchen kann, was die Filmwirtschaft längst erreicht hat, nämlich Low Budget. Man muss nicht nur Lars von Trier zitieren oder auf Lars von Trier verweisen, dem es gelungen ist, mit knappen Mitteln auch herausragende Filme zu produzieren. Und wir wollten auch zeigen, dass man mit ganz knappen Mitteln auch herausragende Opern produzieren kann. Und deswegen zeichnet die Camerata Nuova auch für die Produktion, das heißt für die Finanzierung verantwortlich. Wir haben junge Leute versucht zusammenzubringen, die bereit sind, für knappe Mittel eine Oper zu produzieren, die keinen Vergleich scheuen muss mit den großen Produktionen großer Häuser.
Knappe Mittel heißt wie viel?
Knappe Mittel heißt für uns, wir haben versucht, diesen Etat bei 100.000 Euro zu decken. Und wir haben gesagt, wir, Kamerad Hannover, sind in der Lage und bereit, diese 100.000 Euro zusammenzubringen. Natürlich nicht mit eigenen Mitteln. Bedauerlicherweise verfügen wir nicht über so viel Geld. Wir hätten es gerne, dann könnten wir noch mehr Sachen machen. Aber wir haben uns auch nicht gescheut, mit dem Klingelbeutel durch die Gaue zu gehen. Und das nehmen wir dann sehr wörtlich. Wir sind nicht nur hier in dieser Region verblieben, sondern wir haben ganz Deutschland abgegriffen und waren sehr erfreut darüber, dass ein solches Projekt eben halt weit über unsere regionalen Grenzen hinaus Interesse gefunden hat.
Noch eine Frage zu einer zusätzlichen Besonderheit, die den Chor betrifft. Das ist ein ganz spezieller Chor, der da auftritt.
Richtig. Diese Oper hat ja das Problem, dass Menschen, die in einer Öde leben, sich beklagen, dass ihnen eben die Lebensader, nämlich das Wasser, abhandengekommen ist. Und es ist ja auch in dieser Oper so, wie es im täglichen Leben ist. Die jungen Leute, die gehen dann einfach von dannen und suchen also ihre Zukunft in anderen Städten oder Gegenden, wo man eben halt mehr Zukunft hat. Und die Alten bleiben dann meist zurück und versuchen dann eben so ihr letztes Hab und Gut zusammenzuhalten und zu bewahren. Und deswegen erschien es uns auch durchaus angebracht, dass der Chor, und der Chor sind ja die übrig gebliebenen, die dort in dieser Öde leben, das sind dann eben halt nicht die jungen Leute, denn die sind alle weg, sondern es sind alte Leute, die eben ihren Lebensabend dort verbringen. Und daher suchten wir nach einem Chor, der eben halt auch hauptsächlich aus Älteren besteht. Und da kam uns sehr entgegen, dass die Ringkirche gerade angefangen hat, einen sogenannten Seniorenchor zu bilden, denn es gibt immer mehr ältere Menschen, die früher mit Begeisterung in Chören gesungen haben, jetzt aber nicht mehr die tragende Stimme haben, auch nicht mehr die Töne so gut halten können, aber sie möchten eigentlich auf ihr Hobby nicht verzichten und möchten eigentlich gerne noch weiterhin in einem Chor singen. Und da hat die Ringkirche ihnen eine Chance geboten, einen neuen Chor zu schaffen und hat diesen Seniorenchor, die Seniorenkantorei gebildet. Und da bin ich dem Kantor der Ringkirche überaus dankbar, dass er die Chance ergriffen hat und diesen Chor auch mit einbringt in diese Produktion.
Ende der Unschuld. Eine Oper, die aus vielerlei Gründen ansehenswert ist. Einer davon ist der Spielort Schlachthof. Eine Herausforderung für den Regisseur Michiel Deikemer?
Es bedeutet eine Chance, weil dieses Stück eine sehr direkt dramatische Sprache hat. Also man wird von den Geschehnissen als Zuschauer sehr direkt angesprochen. Und es ist ein Spielort, der es einem erlaubt, in der Spielsituation auch eine Form für diese Direktheit zu suchen. Das Umgekehrte gilt auch, ich finde, wenn man an einem ungewöhnlichen Spielort, also aus dem Guckkastenbühnen herausgeht, dann sollte man den Raum auch bespielen auf eine Art und Weise, die normalerweise im klassischen Theater nicht möglich ist. Also man soll die Stärken des Raumes, die soll man benutzen.
Was bedeutet das konkret im Fall vom Schlachthof?
Im Fall vom Schlachthof bedeutet das, dass man eine unglaubliche Breite der Spielfläche realisieren kann, die man verbinden kann mit einer unglaublichen Nähe zu den Zuschauern oder umgekehrt eine Nähe von den Zuschauern zu den Solisten. Also man hat sowohl eine Entfernung zwischen Figuren, die normalerweise auf der Bühne nicht möglich ist, und auf der anderen Seite Momente, wo eine Nähe zu den Zuschauern möglich ist, die man mit einem Orchestergraben dazwischen auch nicht hat.
Lassen Sie uns zu dem Stück kommen. Was ist denn für Sie die Hauptaussage?
Also das Stück ist sehr aussagekräftig und in dem Sinne auch sehr, sehr vielschichtig. Es erzählt, wie eine Gesellschaft mit schwierigen Situationen in einer Gesellschaft umgehen kann. was passiert, wenn Lösungen angeboten werden, wovon alle sehen, dass sie vielleicht nicht richtig sind, aber weil sie einen Ausweg aus einer schwierigen Situation bedeuten, trotzdem eine Richtung zeigt, wie einer es schaffen kann, eine ganze Gesellschaft zu blenden, wie schwierig es ist, in einer solchen Situation Courage zu zeigen. Es zeigt sogar, dass die sehen, dass das kein gutes Ende nehmen wird, es nicht schaffen, die anderen zu erreichen. Also es zeigt auch auf eine sehr glaubwürdige Art und Weise das Scheitern. Also das macht auch das Menschliche dieses Stückes aus.
Denken Sie, dass mit dieser Oper die Themen Widerstand und Zivilcourage, dass die Oper diese Themen jungen Menschen näher bringen kann?
Ja, also ich glaube, dass diese Oper grundsätzlich, ob da nun junge oder alte oder mittelalte Menschen reingehen, diese Themen näher bringt, weil sie auf eine nicht schematische Art und Weise psychologisch differenziert erzählt werden. Und nicht auf eine Art und Weise, die große Opernvorkenntnisse braucht. Diese Musik braucht kein geübtes Ohr, um sie zu verstehen. Also es ist absolut ein Stück, wo man, wenn man ein absoluter Opernfan ist und jede Woche dreimal in die Oper geht, wirklich viel drin finden kann, viel drin entdecken kann. Es ist aber auch ein Stück, wenn man kein erfahrener Zuschauer ist und von mir aus über Zufall zum ersten Mal in eine Oper hineingerät, wo man auch ein wunderbar beeindruckender Abend erleben kann.
Die Oper Ende der Unschuld von Stefan Peiffer ist am 30. Mai um 20 Uhr im Schlachthof zu sehen und am 31. nochmal am Nachmittag um 16 Uhr. Und jetzt noch einmal der Hinweis, morgen gibt's die große, weit umspannende georgische Familiengeschichte »Das achte Leben im großen Haus«. Und das war's für heute. Vom Mikrofon verabschiedet sich Jutta Schostak mit dem Tannhäuser-Vorspiel in der Fassung von Hurricane und seinem Ensemble.